Hallo, ihr lieben Schneidis und Schneidinnen da draußen. Mein Name ist Felix Riemenschneider. Ich heiße euch wie immer herzlich willkommen zu unserem Podcast-Projekt. Und mir gegenüber aus dem schönen Darmstadt bei strahlendem Sonnenschein, meine liebe Schwester.
Hi, mein Name ist Julia Riemenschneider.
Und wir feiern heute unsere 37. Podcast-Folge mit euch da draußen und haben mal wieder etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Das ist quasi so eine Art Special-Urlaubsfolge, weil wenn ihr das hört, bin ich zum Beispiel im schönen Malaysia. Und Julia, bist du da eigentlich auch im Urlaub, wenn die Folge rauskommt?
Nee, da arbeite ich tatsächlich.
Und Julia muss arbeiten, weil das ist der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober heute.
So sieht's aus. Da habe ich meinen Dienstplan schon bekommen und da bin ich gerade in der zweiten Hälfte meines 24-Stunden-Dienstes.
Oh, da wünsche ich dir viel Erfolg dabei, liebe Julia.
Danke. Aber wir gönnen dir natürlich den Urlaub erstmal von ganzem Herzen. Erhol dich gut und bring ganz viel neuen
Input für den Podcast
richtig
mit. Recherchiere viele Folgen in den 3 Wochen.
Ja,
das werde ich versuchen. Sehr gut. Gearbeitet haben wir auch in den letzten Folgen und da gab es auch nochmal Feedback zu. Nämlich, nachdem wir schon die letzte Folge zur Organspende aufgezeichnet haben, da schlagen wir nochmal den Bogen eine Folge zurück zu unseren lieben Naturheilverfahren. Da gab es nämlich nochmal Feedback aus dem engeren Umfeld, sage ich mal, aus meinem familiären engeren Umfeld.
Ein bisschen Schimpf-Schimpf?
Nein, nicht Schimpf-Schimpf, aber nochmal etwas Kritik, dass wir das ein bisschen wenig offen vielleicht präsentiert hätten und dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als was man vielleicht erklären kann. Ja, aber auf dem Stand, sage ich mal, auf dem sich die Wissenschaft befindet. Und ich denke, das ist für die Verfahren, die wir da vorgestellt haben, schon so weit, dass man sagen kann, dass es halt, wie gesagt, hier jeweils um den Placebo-Effekt handelt. Wenn die Folge rausgekommen ist, sollte es dazu auch nochmal ein kleines Instagram-Post beziehungsweise vielleicht sogar ein Reel gegeben haben. Das überlasse ich aber unserer kreativen Freiheit in der Zukunft.
Zu dieser Folge gab es auch nochmal Feedback von einer ehemaligen Arbeitskollegin von uns. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle für die Inspiration, die eben Felix dann zu den gerade erwähnten Reels und Posts bei Instagram inspiriert hat. Denn da war auch nochmal gewünscht, vielleicht etwas näher auf den Placebo-Effekt einzugehen.
Ja.
Wir haben ihn ja letztendlich eigentlich nur erwähnt und als Erklärung vieler positiver Effekte von verschiedenen Naturheilverfahren benannt. Aber da war auch der Wunsch nochmal ein bisschen näher drauf einzugehen, wie wichtig und sinnvoll der zum einen der Medizin ist und vielleicht auch noch auf andere Gruppen wie Tiere oder Kinder sich auswirken kann.
Exaktamente.
Ja, das war echt nochmal ein sehr schöner Denkansatz. Vielen Dank an dieser Stelle.
Den wir hoffentlich befriedigend aufgegriffen haben.
Gerne auch nochmal Feedback dazu.
Wir lieben Feedback
über alles.
Ja.
Ansonsten habe ich tatsächlich mal dran gedacht, meine Hausaufgaben zu machen.
Vorbildlich.
Ja. Wir nehmen ja die Folge jetzt deutlich im Voraus auf. Mittlerweile ist dann auch schon unsere letzte Folge, nämlich die Folge zum Thema Organspenden, herausgekommen. Und da habe ich mich ja auch nochmal gefragt. Ich habe eine gute Freundin, die ich tatsächlich auch am Wochenende besucht habe im Rahmen von einer Fortbildung. Und die hatte tatsächlich ja als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Und da habe ich mich gefragt, dadurch, dass sie die Organspenden vermittelt hatte, ob sie eigentlich direkte Einsicht auf das Organspenderegister von Eurotransplant hatte. Und das stimmt. Ich fand es irgendwie ein bisschen unvorstellbar, ehrlich gesagt, dass man, ich weiß auch nicht, das ist für mich so ein großes Konstrukt, so wie soll es funktionieren.
Ja.
Aber tatsächlich hatte die Klinik, an der sie gearbeitet hatte, direkten Kontakt, wurde dann informiert, wenn neue Organe dort registriert wurden und dann wurde von Ärztinnen und Ärzten geschaut, ob es kompatible Empfänger gibt und sie war dann letztendlich als damals noch Medizinstudentin dafür zuständig, dann die potenziellen Empfänger zu kontaktieren, einzubestellen. Das muss ja dann auch relativ flott gehen, dass dann nochmal geguckt wird, ob man denn als Organempfänger in Frage kommt und dann vor allem muss ja auch der Transport organisiert werden.
Ja.
Was dann über die Deutsche Stiftung für Organtransplantation gelaufen ist.
Verschluck deine Zunge nicht, liebe Julia. Du musst heute noch viel reden.
Das stimmt. Das ist ein kleines Warm-up schon mal.
Ja, genau. Wir haben uns warm gesungen vorher schon.
Ich bin im Auto hergefahren und habe das vielleicht wirklich gemacht.
Sehr gut. Alles andere Feedback zur Organspendefolge müssen wir leider dann nachreichen. Das wird dann auch erst Anfang Mitte Oktober sein. Und zwar wegen dieser frühen Aufzeichnung, weil wir heute mal einen ganz besondere Folge, wie gesagt, machen. Aber was auch schon mittlerweile wieder 2 Wochen her sein wird, ist der bundesweite Ärztestreik der kommunalen Krankenhäuser, um nochmal zu einem kleinen Newsblock umzuschwenken. Und zwar haben da wieder die Ärzte aus den kommunalen Krankenhäusern, wie gesagt, gestreikt und zwar wieder im schönen Frankfurt. Unter anderem am Römer gab es eine große Kundgebung um die Mittagszeit und es gab auch viele regionale Zusammenkünfte, unter anderem in Dresden, Potsdam, Oldenburg oder auch in Wolfsburg. Aber insgesamt haben sich wohl, also betraf der Streik 60.000 deutschlandweit und davon haben es auch einige Tausend, glaube ich, auf die Straßen geschafft und da kann man natürlich wieder stolz drauf sein. Ich durfte leider nicht streiken, ich bin ja nicht im, also bin ich im VKA in dem Sinne, beziehungsweise mein Tarifvertrag ist ja über die Diakonie Hessen-Nassau und da darf ich nicht streiken, was eigentlich auch verrückt ist. Und am Endeffekt gab es natürlich auch wieder diverseste Forderungen, die ich euch nochmal kurz zusammenfassen möchte, und zwar eine lineare Erhöhung der Gehälter um 8,5%. Außerdem möchte man die Tendenzen, Bereitschaftsdienstmodelle auf Schichtmodelle umzustellen, was für Krankenhäuser natürlich lukrativer ist, wieder rückgängig machen. Also man möchte wieder eher zum Bereitschaftsdienstmodell und nicht zum Schichtmodell. Ich glaube, alle, die Schichtdienst schon mal gearbeitet haben, können sagen, dass es weder finanziell noch privat noch beruflich ein tolles Konzept ist. Außerdem sollte eine Regelung zur rechtzeitigen Dienstplanung nochmal kommen. Das kennt ihr, glaube ich, auch alle. Na, frühzeitig sollte der Dienstplan erstellt sein, egal in welcher Berufsgruppe ihr euch befindet. Das muss ja mindestens, glaube ich, 6 Wochen eigentlich vor Monatsanfang sein. Und neue Regelungen zu Schicht- und Wechselschichtarbeit sollen getroffen werden, die wir jetzt nicht detailliert hier vorstellen werden. Außerdem natürlich, was immer gut ist, bessere Pauschalen für Rufbereitschaften. Ich glaube, auch da wird viel gespart. Am Ende des Tages geht dieser Streik jetzt auch nahtlos über in die Tarifverhandlung mit der VKA. Und zwar sind die dann auch schon wieder 2 Wochen her. Die waren am 17.18.9. Ergebnisse hierzu können wir euch leider noch nicht verkünden. Aber werden wir dann gegebenenfalls nachreichen.
Genau, ich glaube, das war aber, was man zumindest jetzt schon mal sehen konnte in den Nachrichten. Das hat ja tatsächlich mal die Nachrichten auch geschafft, Der Streik. Hat der Marburger Bund da gute Arbeit geleistet, Hat schöne Massen mobilisiert. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse.
Ich hoffe, sie werden viel erreicht haben.
Hell yeah.
Gut, dann, liebe Julia, erzähl unseren HörerInnen doch mal, was du uns heute mitgebracht hast für ein besonderes Thema, beziehungsweise was für eine besondere Folge.
Ja, ich freue mich riesig auf die Folge heute. Ich bin noch ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, Ich kriege nochmal die Kurve mit ein paar Nasentropfen. Aber letztendlich ist es heute eine ganz besondere Folge, weil es nicht so informativ ist, sage ich mal, wie unsere sonstigen Folgen. Sondern wir werden heute eine kleine True-Crime-Folge präsentieren. Das habe ich, glaube ich, auch ganz, ganz vergangenen Folgen schon mal angeteasert, dass ich da große Lust drauf habe, weil ich ein übertrieben großer True-Crime-Fan bin.
Sehr gut.
Passend zu unserer letzten Folge, der Organspende-Folge, gibt es nämlich auch einen Skandal eines Arztes, der auch schon mal in einer Netflix-Serie beleuchtet wurde. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal Bad Surgeon auch gesehen. Kam Anfang des Jahres raus und den Fall habe ich mir noch mal ein bisschen genauer angeguckt. War auch eine Empfehlung übrigens von einer Freundin und ehemaligen Arbeitskollegin. Ja. Liebe Grüße an der Stelle nochmal an dich, Marcella. Und ja, Felix kennt den Fall nicht. Genau. Ich bin gespannt, was er davon hält.
Ich bin gespannt, was du uns jetzt allen da draußen vortragen wirst, weil, wie gesagt, ich bin ja auch nicht firm, beziehungsweise nicht in die Geschichte eingeweiht. Also ich weiß, worum es grob geht, aber nicht im Detail.
Ich würde sagen, wir steigen dann gleich ein. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr seht uns, wie gesagt, nach, dass es vielleicht nicht so...
Ist es auch eine Urlaubsfolge, würde ich
sagen. Ist auch ein bisschen eine Urlaubsfolge, genau. Also auch wir wollen den Sommer nochmal abschließend genießen.
Wir werden es im Auto nochmal aufgreifen, wann ihr den Podcast vielleicht auch gut hören könnt. Und Dann geht's jetzt los.
Heute widmen wir uns einem der schockierendsten medizinischen Skandale der letzten Jahre. Es geht um Paolo Macchiarini, einen gefeierten Chirurgen, der mit seiner revolutionären Methode der Luftröhrentransplantation weltweit Berühmtheit erlangte. Doch hinter seinem Erfolg verbargen sich Lügen, ethische Verstöße und letztlich der Tod unschuldiger Menschen. Noch schockierender ist die Rolle, die eine der renommiertesten medizinischen Institutionen der Welt in dieser Geschichte spielte: das Karolinska-Institut in Schweden. Was wie eine medizinische Revolution begann, endete in einem tödlichen Skandal. Paolo Macchiarini wurde 1958 in der Schweizer Stadt Basel geboren und machte sich früh einen Namen als ambitionierter und innovativer Chirurg. Nicht nur beruflich schien dieser Mann außergewöhnlich zu sein. Paolo Macchiarini spricht insgesamt fließend 6 Sprachen, nämlich Italienisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Englisch und Russisch. Und dann sieht er mit seinem leichten Schlafzimmerblick und perfekt zerzausten, mittlerweile grauschwarzen Haaren, ob in Kittel oder auf seinem Motorrad, auch noch unfassbar attraktiv aus. Er studierte Medizin in Pisa und erlangte dort nach abgeschlossenem Staatsexamen 1986 die Approbation. Mit Anfang 30 folgten Forschungsaufenthalte an der University of Birmingham in Alabama in den USA mittels Stipendium. Er promovierte. Er wechselte Anfang der 90er Jahre an die Université Paris Sud. 1991 wurde er Facharzt für allgemeine Chirurgie. Nur wenige Jahre später, 1994, folgte die Anerkennung für Organ- und Gewebetransplantation und 1997 für Thorax-, Gefäß- und Herzchirurgie. Durch mehrere Forschungsarbeiten habilitierte er zunächst an der Université Paris Sud, 1998 im Fachgebiet der Thorax- und Gefäßchirurgie und ein Jahr später in Hannover in der Chirurgie, wo er als Chefarzt im Klinikum Hannover-Heidehaus tätig war. 2005 folgte Macchiarini dann dem nächsten Aufruf auf eine Professur an der Universität Barcelona, wo er bis zuletzt wohnhaft ist. Er spezialisierte sich auf Thorax- und Transplantationschirurgie und entwickelte schon bald die Idee, synthetische Luftröhren, die mit Stammzellen des Patienten besiedelt werden, als Ersatz für zerstörtes Gewebe zu verwenden. Diese Idee klang nach einer medizinischen Revolution und erweckte weltweit Hoffnungen. 2010 wurde Macchiarini an das Karolinska-Institut berufen, eine der angesehensten medizinischen Institutionen der Welt und bekannt für die Vergabe des Nobelpreises für Medizin. Dort wurde er als Pionier gefeiert, der die Grenzen der modernen Medizin verschieben konnte. Patienten mit unheilbaren Luftröhrenschäden galten als seine Hauptzielgruppe. Diese Methode versprach Lungen- und Atemwegserkrankungen zu heilen, die bisher als unheilbar galten. Und wenn dies im Bereich der Atemwegsorgane möglich sein sollte, dann könne man diese Verfahren womöglich auch auf andere Organe übertragen und somit noch viel mehr Menschen retten können, die ihr Leben lang auf ein passendes Spendeorgan warten. Doch obwohl seine Visionen und Ideen ehrgeizig waren, lauerte hinter der glanzvollen Fassade erste dunkle Schatten.
Klingt doch schon mal sehr interessant, Julia, würde ich mal behaupten. Das fast so, der Lebenslauf ist ja ähnlich wie unserer quasi, vollgespickt mit Höhepunkten. Und gut aussehen sind wir auch beide. Ich hoffe mal, er wird sich genauso weiter gut verhalten wie wir und seinen Patienten nicht schaden. Aber ich befürchte, nachdem, wie du die Folge heute angekündigt hast, dass es mit dem guten Mann noch etwas bergab gehen wird. Und
Aber man bekommt schon so leichte Telenovela-Vibes, finde ich, wenn man das so hört, oder?
Ja, ich glaube, es ist wieder jemand, der ist mit einem gottgleichen Selbstvertrauen gesegnet. Wenn ich mal aus chirurgischer Perspektive spreche, man hat ja schon mit den normalen Oberärzten und Chirurgen, die man so in seiner Karriere kennengelernt hat, die ein oder andere Götterkomplexe vielleicht, die einem begegnet sind. Und bei ihm könnte ich mir vorstellen, das war nochmal etwas stärker ausgeprägt. Vor allen Dingen, wenn er da noch gut aussehend war und vielleicht noch ein gewisses Esprit mitgebracht hat, sag ich mal, so wie es rausgekommen ist, dann konnte der bestimmt schnell den ein oder anderen Patienten oder auch Mitarbeiter um den Finger wickeln, weswegen das vielleicht auch dann so eskalierte, wie es sein könnte.
Auf jeden Fall. Und er hat sich auch wirklich die Paradedisziplin oder die, sag ich mal, High-Level-Endmedizin ausgesucht mit Thorax- und Herzchirurgie. Das ist ja sicherlich auch die Fachdisziplin oder eine der Fachdisziplinen, die wirklich am allerlängsten in ihrer Ausbildung brauchen. Ja. Ne? Also schon krass eigentlich, wie er da so durchgesaust ist. Ne?
Aber auf der anderen Seite gibt es da natürlich dann auch wieder nur ganz wenige, die dann halt dieses, sag ich mal, diese Kunst sich darauf spezialisiert haben und dann wird man dann vielleicht nicht mehr so angezweifelt, wenn man halt schon in den anderen, sag ich mal, Disziplinen gut war und dann halt diese tolle Idee hatte, dann wird man vielleicht nicht so schnell hinterfragt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das könnte gut. Vielleicht einer der Probleme dieser Folge sein. Aber
gucken wir mal, wie es weitergeht.
Genau. Die Methode. Die Idee hinter Macchiarinis genialer Transplantationsmethode war es, zunächst Luftröhren von verstorbenen Menschen zu entnehmen, Antigene von diesen zu entfernen und anschließend mit epithelialen Zellen und Stammzellen aus dem Rückenmark des Empfängers bzw. der Empfängerin zu kolonisieren, damit es zu keiner Abstoßungsreaktion kommt. Des Weiteren sei so auch eine sonst häufig zur Vorbeugung einer Abstoßungsreaktion durchgeführte Therapie mit Immunsuppressiva nicht notwendig. Aufgrund des exzellenten Werdegangs des Ausnahmechirurgens stellte niemand in Frage, dass diese Methode, die jahrelang Vorbereitung und Forschung bedurfte, nicht erfolgreich sein könnte. Es klang plausibel und PatientInnen mit schwersten Erkrankungen der oberen Atemwege, welche für Betroffene den sicheren Tod bedeuteten, waren dankbar für eine neue Behandlungs- oder sogar Heilungsmethode wie diese. Es wird vermutet, dass insgesamt 16 bis 17 Menschen weltweit von Paolo Macchiarini mittels Luftröhrentransplantation operiert wurden. Da der Chirurg auch viel in Russland beruflich tätig war und die Dokumentationen dort nicht vollends nachvollziehbar sind, ist die Anzahl von PatientInnen nur geschätzt. Von einigen Wunderoperationen wurde in weltweit renommierten Medien berichtet, die Schicksale dahinter wurden jedoch erst kürzlich aufgearbeitet. Die wohl bekannteste Patientin war Claudia Castillo, eine junge Frau aus Kolumbien mit Endstage Bronchomalazie, eine chronische Erkrankung der Atemwege, welche den Knorpel des Lungengerüsts langsam aufweicht und die Lunge somit in sich zusammenfallen lässt, sodass es zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Atmung kommt. Der Pionierfall des Paolo Macchiarini. Eine Erfolgsgeschichte, welche noch viele weitere Kapitel schreiben würde. Die junge Mutter erhielt 2008 eine neue Luftröhre, welche zuvor mit ihren Stammzellen behandelt wurde. Sie ist das Gesicht hinter der bahnbrechenden Publikation in The Lancet. 2008 veröffentlichte Paolo Macchiarini die Ergebnisse zu der Transplantation einer menschlichen Luftröhre im Falle der 30-Jährigen. 2014 folgte die 5 Jahre Follow-up-Studie, in welcher er die erfolgreiche Annahme der Luftröhre durch den Körper der Patientin schilderte, welche ihr ein normales Sozial- und Arbeitsleben ermöglichte, ohne größere Komplikationen. Jedoch verliefen die 5 Jahre für Claudia Castillo alles andere als normal. Sie waren geplagt von Leid, Schmerzen und weiteren Operationen. Bereits 3 Wochen nach der initialen Operation kollabierte ein Bronchus und musste mittels Stent, also einer künstlichen Schienung von innen, versorgt werden. Bis 2014 folgten mutmaßlich 18 weiterer solcher Eingriffe, bis nahezu ihre gesamte Lunge von solchen Stents geschient war, damit sie nicht vollkommen in sich zusammenfällt. Aufgrund schwerer Infektionen mussten der 30-Jährigen sogar im Verlauf die gesamte linke Lunge resiziert werden. Aber sie lebt. Leben wollte auch der 36-jährige Geologiestudent Andemariam Teklesenbet Bejene aus Eritrea. Ihm wurde ein schnell wachsender Tumor der Luftröhre diagnostiziert und er wurde ausgewählt, um als erster Mensch weltweit eine künstliche Luftröhre transplantiert zu bekommen. Diese wurde auch mit seinen Stammzellen kolonisiert und im Juni 2011 in Stockholm transplantiert. Medien weltweit berichteten über diesen Erfolg, diesen medizinischen Meilenstein. Laut Macchiarini konnte der 36-Jährige schon bald selbst atmend die Klinik wieder verlassen. Nachuntersuchungen hatten gezeigt, dass sein Körper das neue Organ ohne weiteres annehme. Mit dieser Traumschlagzeile gaben sich viele zufrieden. Sie spendeten Menschen mit ähnlichen Erkrankungen Hoffnung und die Medienwelt großartige Interviews. Das Interesse an Macchiarini war riesengroß. Er erhielt von renommierten Fernsehsendern wie NBC Anfragen für Reportagen und Zeitungen wie die New York Times baten um Interviews. Und Macchiarini, der genoss die Aufmerksamkeit in vollen Zügen. Doch was in dem ganzen Rummel keiner mitbekam, nach unzähligen Infektionen und weiteren Operationen verstarb Andemariam 2014. Durch die ganzen Schlagzeilen waren die Angehörigen von Christopher Lyles auf den Starchirurgen aufmerksam geworden. Bei ihm wurde 2011 ein Tumor in der Luftröhre diagnostiziert. Für den jungen Vater und seine Familie brach die Welt zusammen. Der Boden wurde ihnen mit der Diagnose unter den Füßen weggerissen. Doch Christopher Lyles Schwester wollte ihrem Bruder helfen und wurde nach ausführlicher Recherche auf Paolo Macchiarini aufmerksam. Ein Geschenk des Himmels. Und dann bot er auf eine Anfrage bei Facebook hin sogar noch seine Hilfe an und versprach der Familie Heilung. Letztendlich flog Chris mit seiner Familie nach Schweden. Macchiarini zeigte sich zunächst nahbar und spendete Hoffnung. Die Operation schien zunächst ein Erfolg zu sein. Doch nach kurzer Zeit wurde Chris' Körper immer schwächer. Er musste erneut operiert werden, doch die Revisionseingriffe wurden schon nicht mehr von Macchiarini selbst durchgeführt, da er schon wieder durch die Welt reiste, um weitere Menschenleben zu retten. Christopher Lyle hielt es nach wenigen Wochen in Schweden nicht mehr aus und gegen ärztlichen Rat und in stark geschwächtem Allgemeinzustand erschloss er sich, in die USA zurückzufliegen. Ob er womöglich ahnte, dass die Operation nicht seine Rettung, sondern seinen Tod bedeutete, merkte er, dass ihm nur noch wenig Zeit blieb, um noch einmal seine Tochter zu sehen. Denn nur kurze Zeit nach seiner Rückkehr in die USA verstarb der junge Vater. 2012 gewann die Russin Julia Tulik in einer Ausschreibung eine Operation bei Paolo Macchiarini. Nach einem Unfall musste die junge Frau mit einem persistierenden Loch in ihrer Luftröhre leben. Für beide schien die OP ein pures Glück zu sein. Julia Tulik würde endlich wieder ein normales Leben ohne Schönheitsmakel führen können. Macchiarini freute sich über eine junge, gesunde Patientin, bei der wenige Komplikationen zu erwarten waren. Am Anfang schien auch diese Operation ein Meisterwerk des Starchirurgen zu sein. Bei Pressemitteilungen untermauerte Julia Tulik mit gemeinsamen Auftritten zunächst den gelungenen Eingriff. Doch der Schein trügte. Rasch bildete sich eine eitrige Fistel, es folgten weitere 30 Operationen. Die Patientin beschrieb, wie sie tagtäglich von dem Geruch der Verwesung begleitet wurde, denn sie begann bei lebendigem Leibe zu verfaulen, bis sie nach langem Leidensweg verstarb. Vor ihrem Tod verfasste sie auf Nachfrage eines Journalisten bezüglich ihres aktuellen Gesundheitszustandes Monate nach dem Eingriff Folgendes: Mir geht es sehr, sehr schlecht. Mehr als ein halbes Jahr verbrachte ich in Krasnodar im Krankenhaus. Etwa 30 Operationen wurden an mir unter Vollnarkose durchgeführt. 3 Wochen nach der ersten Operation hatte ich eine eitrige Fistel im Hals und mein Hals verrottet immer noch, auch jetzt noch. Mein Gewicht beträgt 47 Kilogramm. Ich kann kaum laufen. Es ist schwer zu atmen und jetzt habe ich keine Stimme mehr. Und der Gestank von mir ist so, dass sich die Leute angewidert zurückziehen. Die künstliche Luftröhre ist totaler Mist. Leider. Julia. Auch die junge Türkin Yesim Setir wurde in Stockholm 2012 von Macchiarini und seinem Team operiert. Nach einer komplikativ verlaufenden Speicheldrüsenoperation in der Türkei wurde ihre Luftröhre dauerhaft geschädigt. Die Transplantation brachte ihr jedoch keine Heilung und ein gesundes Leben, auf das sie und ihre Familie sich so freuten, sondern eine 3-jährige Leidensgeschichte im Krankenhaus. 3 Jahre, in denen sie alle 4 Stunden Schleim abgesaugt bekommen musste, damit sie nicht erstickte. Sie musste insgesamt 191 Mal operiert werden. Noch 2 weitere Luftröhren wurden ihr von Macchiarini eingesetzt. Es folgten Schlaganfälle, sie erblindete. 2014 wurde das letzte künstliche Transplantat entfernt und sie erhielt in Philadelphia, USA, ein Spendeorgan. Doch zu spät. Nach 5 Jahren schrecklichen Leids verstarb sie. Hannah Warren war die jüngste Patientin oder doch eher ein weiteres Versuchsobjekt. Hannah litt von Geburt an einer Trachealagenesie, das heißt, dass sie ohne Luftröhre in Südkorea geboren wurde. Sie musste rund um die Uhr künstlich beatmet und ernährt werden. Forscher aus Amerika wurden auf das Mädchen in Seoul aufmerksam und holten sie nach Illinois, um ihr zu helfen. Aufgrund ihrer Erkrankung verbrachte sie ihr ganzes Leben im Krankenhaus. Dann der Lichtblick, die neueste Methode von Paolo Macchiarini. Er spendete der kleinen Familie Hoffnung und Mut und so folgte im Juni 2013 die lang ersehnte Operation. Allen war klar, dass es sich um einen riskanten Eingriff handelte und Fakt ist auch, dass dies nicht Hannas letzte Operation sein würde, denn die neue Luftröhre würde nicht mitwachsen und müsste im Verlauf immer wieder ausgetauscht werden, bis sie erwachsen ist. Doch auch hier bleiben Komplikationen nicht aus. Und nach bereits 1 Monat ist das kleine Mädchen tot. Das Versprechen nach der Operation, endlich nach Hause zu kommen, konnte nicht gehalten werden. Anders als bei den vorangegangenen Operationen verschwand dieser Tod jedoch nicht unter dem Radar. Denn das ganze Leiden wurde im Rahmen einer NBC-Reportage dokumentiert und sollte eigentlich den Erfolg des Ausnahmemediziners dokumentieren. Okay, Felix, jetzt hast du einen Überblick über tatsächlich doch ganz schön viele
Fälle
ja. Und leider ja Opfer letztendlich von diesem Chirurgen gehört. Was denkst du darüber?
Also ich wundere mich natürlich erstmal, dass ich meine, ja, sehr viele von den Patienten oder eigentlich alle, die du jetzt vorgestellt hast, wurden ja innerhalb von kürzester Zeit ja noch mehrfach revidiert und ja nicht, weil sie, sage ich mal, wahrscheinlich also man kann ja auch bei einer Operation Komplikationen haben, die jetzt nichts mit dem Transplantat zu tun haben. Aber das war ja augenscheinlich immer nicht der Fall, sondern es lag ja immer irgendwie an dieser Luftröhre, die da implantiert wurde oder transplantiert. Und da wundert man sich ja schon, warum da nicht vielleicht frühzeitig mal jemand was gesagt hat, weil gerade wenn diese Revisionen nicht immer von ihm durchgeführt wurden, muss es ja trotzdem die Möglichkeit gegeben haben, in Kontakt zu treten. Und gerade schon, weil einige von den OPs wurden ja in Stockholm durchgeführt. Das heißt, da muss es ja auf jeden Fall irgendwie jemand mal aufgefallen sein, dass das nicht so dem Standard wahrscheinlich entspricht von einem Krankenhaus, was ja eher für Erfolge bekannt ist, wie Nobelpreis und so weiter. Mhm. Und nicht für komplikationsträchtige Ereignisse.
Ja, ich muss sagen, was mich schon bei der Recherche ein bisschen gewundert hatte, ist wirklich einfach, dass der hat das ja nicht alleine operiert, ne? Das ist ja ein viel zu komplexer genau, Eingriff, der ja nicht von einem Menschen alleine gewährleistet werden kann, ne?
Ja.
Aber ich finde es schon krass, dass man wirklich unmittelbar bei Komplikationen nach der Operation dann Revisionen durch andere Ärzte hat durchführen lassen. Also ich finde, das wäre ja, sag ich mal jetzt, in den chirurgischen Abteilungen, wo wir gewesen sind, ja eher nicht üblich gewesen, dass dann jemand anderes die Suppe dann auslöffeln muss sozusagen.
Aber der war wahrscheinlich nicht mehr im Land. Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen wie, wenn man bei Ärzte ohne Grenzen, also gibt es ja auch mal so, das habe ich auch mal gesehen im anderen Beitrag, wenn da Leute zum Operieren nach Afrika fahren und dann 100 Herzklappen einsetzen in 2 Wochen, da wird ja auch dann bei den
Revision, das ist ja eine Methode, wo man weiß, dass sie funktioniert.
Ja, du weißt, ja klar.
Aber ja, ich finde ja, wenn jemand sich damit rüstet, der einzige Mensch weltweit zu sein, so einen Eingriff durchführen zu können, dann sollte er natürlich auch die zeitnahen Revisionseingriffe zumindest mitbetreuen.
Und es waren ja alles Leichentracheen, ne?
Nee,
auch Plastik.
Genau, also die allererste, das war eine Körperspende gewesen. Und ab dem zweiten Eingriff, also ab Andemariam, waren es dann künstliche, also letztendlich Plastik-Luftröhren.
Ja, okay, aber da muss man sich allein schon fragen, ja, das...
Genau, da kommen wir jetzt dazu.
Das ist ja ein riesiger Unterdruck, auch wenn man da atmet, dass die zusammenfallen und diese Knorpelspangen nicht ersetzen können. Wer mal so eine Luftröhre gesehen hat, der weiß, dass das jetzt nicht so ein Schlauch einfach nur ist, sondern schon eine gewisse Widerstandsfähigkeit braucht.
Aber es war ja alles getestet und erforscht im Vorhinein, deswegen.
Die Studien waren bestimmt super.
Ja, das werden wir jetzt mal herausfinden, würde ich sagen. Während Paolo Macchiarini international gefeiert wurde, begann es hinter den Kulissen am Karolinska-Institut zu brodeln. Sein Kollege, Kalle Grinemo, der als Chirurg im gleichen Team arbeitete, war einer der Ersten, der ernsthafte Zweifel an den Methoden und der Integrität Macchiarinis hegte. Anfangs war Grinemo fasziniert von der scheinbaren Brillanz seines Kollegen. Doch mit der Zeit erkannte er, dass vieles, was Macchiarini behauptete, nicht der Realität entsprach. Besonders nach einer Reihe von Komplikationen bei den Patienten wurde ihm klar, dass die Operationen nicht so erfolgreich waren, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt wurden. Kalle Grinemo war nicht nur ein stiller Beobachter. Er assistierte Macchiarini bei vielen seiner riskanten Operationen und musste hilflos zusehen, wie Patienten starben oder mit schwerwiegenden Komplikationen zu kämpfen hatten. Es war Grinemo, der als einer der Ersten den Mut aufbrachte, intern Bedenken zu äußern. Doch statt Unterstützung zu finden, stieß er auf eine Mauer des Schweigens und der Verleugnung. Das Karolinska-Institut wollte keine negativen Schlagzeilen. Für sie war Macchiarini ein Goldesel. Er brachte nicht nur Prestige, sondern auch erhebliche Forschungszuschüsse in Höhe von mehreren Millionen Euro. Die Verantwortlichen am Institut schienen bereit zu sein, jedes Warnsignal zu ignorieren, um ihren Starchirurgen zu unterstützen und zu schützen. Grinemo jedoch ließ nicht locker. Mit der Unterstützung einiger mutiger Kollegen und Kolleginnen begann er, Beweise zu sammeln. Das Team fand heraus, dass viele der von Macchiarini präsentierten Daten manipuliert waren. Proben wurden vertauscht und die Ergebnisse der Transplantation waren geschönigt. Patientinnen und Patienten, die in seinen Berichten als erfolgreich operiert dargestellt wurden, kämpften in Wirklichkeit mit schwersten Infektionen und Organschäden, die schließlich zu ihrem Tode führten. All dies gipfelte in einem umfangreichen internen Bericht, der auf mehr als 500 Seiten die Verfehlungen Macchiarinis und die Vertuschung des Instituts dokumentierten. Doch anstatt Gehör zu finden, wurde der Bericht ignoriert. Das Karolinska-Institut tat alles, um den Skandal unter den Teppich zu kehren. Grinemo wurde ausgegrenzt und schließlich entlassen. Doch er gab nicht auf. Er und seine Kollegen suchten den Kontakt zu Medien und Whistleblowern außerhalb des Instituts. Es war ein mutiger Schritt, der letztlich dazu führte, dass der Skandal publik wurde. Parallel zu den Entdeckungen von Kalle Grinemo spielte sich eine weitere tragische Geschichte ab, diesmal auf persönlicher Ebene. Benita Alexander, eine preisgekrönte NBC-Journalistin, lernte Macchiarini im Zuge einer Dokumentation kennen. Die Dokumentation über das Schicksal von Hannah Warren, der jüngsten Patientin von Paolo Macchiarini. Sie war fasziniert von seinem Charme, seiner Nahbarkeit und seiner Großzügigkeit. Was als professionelle Zusammenarbeit begann, entwickelte sich zu einer romantischen Beziehung. Natürlich musste die Liebesbeziehung im Rahmen der gemeinsamen geplanten Dokumentation über den Chirurgen und seine junge Patientin zunächst geheim bleiben. Macchiarini umgarnte Alexander mit großen Versprechungen. Jedes ihrer geheimen Treffen war spektakulär und die gemeinsame Zeit fühlte sich an wie nicht enden wollende Flitterwochen. Doch auch in der Beziehung gab es immer wieder Enttäuschungen, wenn bei der Fernbeziehung Verabredungen ausfielen. Doch für die sich häufenden Verspätungen und Versetzungen gab es auch plausible Erklärungen, denn Macchiarini war nun mal ein renommierter, wenn nicht der bedeutendste Chirurg seiner Zeit und wurde gebraucht. Nicht nur von Menschen, die an komplizierten Atemwegserkrankungen litten, sondern auch von berühmten Persönlichkeiten wie Hillary Clinton, Barack Obama oder Papst Franziskus. Denn er behauptete Benita Alexander gegenüber, Mitglied eines geheimen Ärztebundes zu sein. Es folgte die Verlobung von Benita Alexander und Paolo Macchiarini. Und durch seine Verbindung durch den geheimen Ärztebund arrangierte Macchiarini, dass das Paar durch keinen anderen als Papst Franziskus persönlich in Rom getraut werden würde. Und das, obwohl beide bereits geschieden und die zukünftige Braut gar nicht mehr in der Kirche waren? Die Hochzeitsvorbereitungen wurden überschattet von den Anschuldigungen Grinemos aus Schweden und skeptischen Anfragen der Medien bezüglich Forschungsergebnissen und weiteren Patientendokumentationen. Mit Hilfe von Alexander verfasste das Paar mehrere Stellungnahmen, um den Ruf des Chirurgen zu wahren. Ihr fielen währenddessen Ungereimtheiten auf. Wieso konnte ihr Verlobter nicht einfach seine Forschungsarbeiten preisgeben oder Ethikkomiteebeschlüsse vorzeigen? Doch Benita Alexander war verliebt und glaubte Macchiarini zunächst jede Ausrede. Sie plante mit ihm die aufwendige Hochzeit, bei der einige der einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt anwesend sein sollten. Doch als der Tag der Hochzeit näher rückte, begannen die Dinge auseinanderzufallen. Alexander entdeckte, dass viele von Macchiarinis Behauptungen schlichtweg gelogen waren. Durch die Medien erfuhr sie, dass Papst Franziskus an dem Tag ihrer Trauung gar nicht in Rom, sondern auf einer lange geplanten Südamerika-Reise sein würde. Wie konnte das sein? Alexander wurde misstrauisch und engagierte einen Privatdetektiv, der herausfand, dass ihr Verlobter nicht nur eine Familie in Spanien, sondern auch mehrere weitere Affären hatte. Der Papst war niemals an ihrer Hochzeit interessiert gewesen. Und wenn Paolo Macchiarini schon privat in so vielen Lügen verstrickt war, konnte an den ganzen beruflichen Anschuldigungen doch etwas dran sein? Alexander war am Boden zerstört, doch anstatt sich zurückzuziehen, entschied sie sich, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Sie arbeitete eng mit investigativen Journalisten zusammen und ihre Geschichte trug dazu bei, den Mythos des Wunderchirurgen zu entzaubern. Vanity Fair veröffentlichte 2016 eine detaillierte Dokumentation mit dem Titel »The Celebrity Surgeon Who Used Love, Money and the Pope to Scam an NBC News Producer«, zu Deutsch »Der Stararzt, der Liebe, Geld und den Papst benutzte, um eine NBC-Produzentin zu betrügen«. Zudem erschien eine Reportage vom schwedischen Sender SVT mit dem Titel »Experimenten«, welche die wahren Schicksale einiger seiner Patienten beleuchtete. Und erst dann kam es durch die Macht der Medien zum Fall Macchiarinis. Die Dokumentationen machten klar, dass Macchiarini nicht nur ein skrupelloser Arzt war, sondern auch ein manipulativer Betrüger, der bereit war, Menschen auf der emotionalen und professionellen Ebene auszunutzen. Wow.
Ja, das ist ganz schön krass, muss man sagen. Besonders wenn man sich überlegt, dass er im Endeffekt oder auch unter anderem dazu durchgefallen ist, weil er dann privat da so ein bisschen Nachlässigkeiten, sag ich mal, eingebaut hat.
Naja, der hat sich ja letztendlich in einem riesigen Lügenkonstrukt verwickelt. Klar. Wie hätte er denn jemals eine Hochzeit faken sollen auch noch?
Mit dem Papst? Aber das war, sag ich mal, wenn er privat vielleicht die Backen zusammengekniffen hätte, hätte er es noch länger rauszögern können.
Kann sein. Aber auch krass, was ich schon wieder auch schlimm finde, ist dann, dass sich gerade der schwedische Kollege gegen ihn gestellt hatte. Ja. Und ja, ihm kein Glauben geschenkt wurde und anstatt das Ganze zu prüfen, einfach die Entlassung erstmal folgte, ne? Weil man sich wahrscheinlich wieder dachte, okay, das ist nur ein Neider und...
Aber das kennen wir doch wieder. Also das sind ja noch Strukturen, sag ich mal, das kann ich noch mehr nachvollziehen als
ja.
den ganzen Rest.
Und aber ich finde es trotzdem krass, ne? Und ich meine, dann sagt einer was und erst wieder von außen muss der Druck aufgebaut werden durch die Medien und ja.
Ja. Ja, und was man Menschen. Natürlich auch immer nochmal sagen kann, vielleicht, wenn diese Leute wurden ja nicht alle in Schweden operiert. Das heißt, alles, was außerhalb von Schweden war, die Leute, die konnten sich ja nicht untereinander connecten. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Russe mit dem türkischen Arzt gesprochen hat, sondern dann haben die vielleicht gesagt, ja gut, ist jetzt halt diese eine OP, ist halt nicht gut gelaufen.
Auf jeden Fall.
Und vielleicht nur Einzelfall und so machen wir jetzt einfach weiter, weil wir wollen ja auch da vielleicht wieder so ein bisschen geblendet, so wir wollen jetzt nicht diesen tollen Chirurgen da vergrämen, wenn er vielleicht nochmal kommt und dem nächsten Menschen...
Voll, also ich glaube,
das ist eine OP, das Leben schenkt.
Auf jeden Fall, ne? Ich glaube, das ist halt wirklich diese Kombination aus einem absolut, ja, eigentlich lupenreinen Werdegang.
Ja.
Dann hat er es irgendwie geschafft, ja, sämtliche Menschen zu täuschen, hat ja auch Forschungsergebnisse in hochrangigen Journals publiziert. Ja. So, da denkt ja auch keiner, okay, das ist fake. So, wie soll er das hinkriegen? Also ich frage mich auch wirklich, wie er das hingekriegt hat überhaupt, ne?
Ja, wahrscheinlich. Wenn man sich überlegt, ist ja vorher eine gute Karriere hingelegt hat, die muss ja zumindest teilweise stimmen. Er muss ja vorher zumindest viele gute OPs durchgeführt haben und hat sich dann vielleicht in einem gewissen Griff nach Größenwahn danach gestreckt und hatte vielleicht vorher ein gutes Renommee, weswegen die dann gesagt haben, ja, nee, wir wollen schon publizieren. Weißt du gerade, ich meine, der Case Report selbst, ich weiß nicht, wie streng das ja überprüft wird. Ich meine, das ist was anderes, als wenn du größere Statistiken hast, weißt du.
Voll, aber ja.
Also du hast ja selber schon Sachen.
Aber schon allein, ja. Ja, genau, ich habe ja selber schon.
Ja, ja, aber das ist ja was anderes. Ich glaube, ein Case Report ist schon noch ein bisschen was anderes als ein...
Sicherlich, ne? Aber ich meine, nichtsdestotrotz, also...
Ja.
Also ich finde gerade, wenn man wissenschaftlich arbeitet, du brauchst ja für alles immer irgendwelche Erlaubnisse. Du musst ja deine Experimente bei dem zuständigen Ethikkomitee vorbringen und dann dafür erstmal eine Erlaubnis, dass du überhaupt irgendwas... beginnen darfst, durchzuführen, einholen. Ne? Und ich meine, also wenn ich dran denke, ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch für deine Doktorarbeit damals ein Ethikvotum gebraucht, oder? Dass du schon allein auf irgendwelche Daten einfach zugreifen darfst. Ne?
Ja.
Also was das für ein Hickhack schon teilweise ist, ne? Dafür, dass man wirklich einfach nur Daten, die es eh schon gibt, benutzen darf für eine Studie.
Auf jeden Fall.
Ne? Und sich dann mal überlegt, dass es hier ja wirklich darum geht, dass lebende Menschen operiert werden und das dann so mir nichts, dir nichts, sag ich mal, möglich ist.
Besonders der erste Schritt wäre ja eigentlich immer erst sowas an Tieren auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob es diese Tierstudien gegeben hat.
Ja, da können wir ja vielleicht noch einmal in die finale Auflösung gucken.
Naja, perfekt.
Dann bringe ich nochmal ein bisschen Licht ins Dunkeln. Die Rolle des Karolinska-Instituts in diesem Skandal kann nicht unterschätzt werden. Das Institut war bzw. ist eine der weltweit führenden medizinischen Forschungseinrichtungen und genoss einen makellosen Ruf. Doch dieser Skandal riss das Institut in eine tiefe Krise. Intern hatte es schon seit 2014 mehrere Untersuchungen gegen Macchiarini gegeben, doch sie wurden unterdrückt oder verschleppt. Die Führung des Instituts war sich bewusst, dass sie eine wissenschaftliche Ikone wie Macchiarini nicht verlieren wollte. Auch nicht, wenn dafür der Tod von PatientInnen in Kauf genommen werden musste. Das Karolinska-Institut stand nicht nur unter wissenschaftlichen, sondern auch unter wirtschaftlichem Druck. Macchiarinis bahnbrechende Forschungen brachten Fördergelder in Millionenhöhe. Gelder, die das Institut dringend benötigte, um seine Position als Vorreiter in der medizinischen Forschung zu halten. Doch diese Entscheidung, auf Ruhm und Reichtum zu setzen, statt auf Ethik und Integrität, hatte katastrophale Folgen. Nachdem Grinemos Bericht sowie die Enthüllungen von Benita Alexander öffentlich wurden, stand das Institut am Abgrund. Eine Welle von Rücktritten folgte, einschließlich der höchsten Ebene der Institutionsleitung. Der Skandal führte zu einem weltweiten Aufschrei in der medizinischen Gemeinschaft. Viele fragten sich, wie es möglich war, dass eine Institution wie das Karolinska-Institut es zuließ, dass so viele Patientinnen und Patienten zu Tode kamen, ohne dass jemand eingriff. Der Druck der Öffentlichkeit und der Medien zwang das Institut schließlich zu einer umfassenden Überprüfung. Es wurde bekannt, dass es keine ausreichenden ethischen Prüfungen für Macchiarinis Transplantation gegeben hatte. Die PatientInnen wurden faktisch zu Versuchskaninchen gemacht. Es gab keine ethischen Genehmigungen für die Durchführung solcher radikalen Operationen und die Versuche an Tieren oder In-vitro-Tests, die vor einer Anwendung am Menschen hätten durchgeführt werden müssen, waren übersprungen worden. Die Folgen für Macchiarini selbst waren ebenfalls gravierend. Er wurde 2016 vom Karolinska-Institut entlassen, doch das war nur der Anfang. 2022 wurde er schließlich wegen grober Fahrlässigkeit, Dokumentenfälschung und fahrlässiger Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 30 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Doch selbst dieses Urteil wurde von vielen als viel zu milde empfunden, insbesondere von den Familien der Opfer, die ihre Angehörigen durch seine Experimente verloren hatten. Interessanterweise wehrte sich Macchiarini bis zuletzt gegen seine Verurteilung. Er behauptete, dass nicht nur er, sondern auch andere Mitglieder seiner Operationsteams zur Verantwortung gezogen werden müssten. Seiner Meinung nach war er nicht alleine für die Operation verantwortlich. Doch die schwedische Justiz sah das anders. Im Jahr 2023 wurde sein Einspruch gegen das Urteil endgültig abgelehnt. Aktuell sitzt Macchiarini seine Haftstrafe in Spanien ab, nachdem ihm ein Antrag, seine Strafe dort abzuleisten, stattgegeben wurde. Der Versuch, diese Strafe als Hausarrest abzusitzen, wurde jedoch abgelehnt. Das Karolinska-Institut selbst versucht bis heute, den Schaden zu beheben, der durch diesen Skandal angerichtet wurde. Doch der Fall Macchiarini bleibt ein dunkler Fleck in der Geschichte einer Institution, die einst für ihre wissenschaftliche Exzellenz gefeiert wurde. Kalle Crinemo hingegen fand nach seiner Entlassung eine Anstellung an der Universität von Uppsala, doch bis heute wartet er auf eine offizielle Entschuldigung seitens des Karolinska-Instituts. Auch Benita Alexander hat nach dem Skandal ihren Weg gefunden, doch die emotionalen und professionellen Narben, die Macchiarini bei ihr hinterlassen hat, sind tief. Ihre Enthüllungen waren entscheidend, um den Mythos um den Starchirurgen zu zerstören, und sie setzt sich heute dafür ein, dass solche Verbrechen früher aufgedeckt werden.
Vielen Dank, liebe Julia, erstmal an dieser Stelle. War eine sehr interessante Geschichte. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich schockiert war von dem, insbesondere dem Ende, dass er wirklich nur so eine kurze Strafe dann bekommen hat.
Krass,
ist er dann nur für die Fälle in, weißt du, das in Schweden verurteilt worden, dann in Schweden oder? Weil er hat ja die meisten Leute oder viele auch gar nicht in Schweden operiert.
Genau, also letztendlich wurden die, vor allem die Fälle, die jetzt auch in dem Podcast heute beleuchtet wurden, vorgebracht. Das Problem an dem Ganzen ist jedoch, dadurch, dass die ja alle schon per se krank waren, konnten die jetzt nicht wegen
fahrlässiger Tötung
genau verhandelt werden, da man wohl jetzt nach so langer Zeit nicht mehr richtig nachvollziehen konnte, woran die Menschen letztendlich dann gestorben sind. Ne? Die hatten ja zum Beispiel auch gewisse Grunderkrankungen wie Krebs, ne?
Ja, oder wenn sich jemand gegen ärztlichen Rat entlässt, dann ist er ja quasi schon wieder raus.
Genau, also das war halt schwierig, wirklich nachzuweisen. Genau, ich finde aber trotzdem so, die Anklagepunkte klingen sehr lau, also Betrug.
Milde.
Ja, sehr, sehr milde.
Es geht so ein bisschen ums Prinzip, um das zu machen.
Ja, also ich finde schon, also ich meine, dass dem die Approbation natürlich auch noch entzogen wurde, ist ja wohl das Mindeste.
Das wäre
eine
Frage gewesen.
Ja, dass er den Beruf nicht wieder ausüben darf, ist, steht außer Frage. Aber
kriegt man die Approbation eigentlich nur für ein Land entzogen oder weißt du das?
Gute Frage, aber ich wäre jetzt dafür ausgegangen, dass der...
Aber gut, wir sind ja nur in Deutschland approbiert auch, ne? Wir könnten, glaube ich, gar nicht jetzt einfach überall im Ausland arbeiten.
Das sind jetzt wirklich zu komplizierte Fragen für diese Geschichte. Aber ich glaube, fest steht, er sitzt jetzt für 30 Monate in Haft. Ich finde das ziemlich wenig dafür, dass er wirklich bewusst Dinge gefälscht hat, um Operationen durchzuführen, die nicht getestet waren. Wie auch immer gewisse Anträge umgangen werden konnten, dass die Operationen definitiv durchgeführt werden dürfen. Ich glaube, was hier noch zu nennen ist, ist auch quasi die Entscheidung, die getroffen werden kann, ärztlicherseits, dass aus Not gehandelt wird. Also mag zutreffen, vielleicht für jemanden, der wirklich einen schnell wachsenden Krebs hat, der sonst die Luftröhre verlegt und jemand deswegen erstickt.
Ja.
Mag sein. Aber ich finde zum Beispiel im Falle dieser jungen Frauen, ne, also diese Julia Tulik oder...
Klar, die hätten ja ohne das Ding auch ewig leben können.
Genau, also die hatten sicherlich, das waren eher Erkrankungen, die nicht schön waren, aber die hätten deutlich länger auch ohne Operation noch leben können.
Ja.
Ne? Und das sind auch die Fälle, die dann letztendlich zur Verurteilung dann bezüglich schwerer Körperverletzungen beziehungsweise, wie haben die es hier genannt nochmal? Wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Ja.
Genau, das sind dann halt die Gründe, warum er letztendlich halt nur wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt wurde. Ne?
Aber er durfte immerhin 6 Jahre lang operieren in Schweden, beziehungsweise zumindest 2010 wurde er berufen und 2016 wurde er erst gekickt.
Ja.
Das heißt, er hat immerhin 6 Jahre lang da dementsprechend Schaden verursachen können.
Ja. Genau, was ich auch nochmal geschaut hatte im Nachhinein, was ich mich noch gefragt hatte, wenn er ja schon bezüglich seines jetzigen medizinischen Lebens gelogen hat und auch mit seinen Beziehungen, ob denn seine ganze Vita so stimmt.
Ja.
Da hatte ich nur herausgefunden auch noch, dass also bezüglich seiner Promotion schon alleine, wer in verschiedenen Lebensläufen immer unterschiedliche Fassungen wohl aufgetaucht, auch was diese Doktorarbeit betreffen. Also das war jetzt auch nicht so 100% klar, ob das so stimmt. Ja. Aber ansonsten so die also Lokalisation, wo er dann gearbeitet hat und gewirkt hat, das scheint zumindest wahr zu sein.
Und weißt du, ob es Ergebnisse zu anderen OPs gibt von ihm? Also er wird ja nicht nur das gemacht haben, sondern er muss ja auch andere Operationen durchgeführt haben. Das muss ja auch irgendwie dokumentiert sein, wie da die Komplikationsrate war. Oder lag es nur an dieser größenwahnsinnigen Idee mit den Stammzellen?
Genau, also ich glaube per se, was ja auch die, was die anderen Operateure, die mit ihm zusammengearbeitet haben, berichtet haben, der konnte schon operieren. Ne?
Ja.
Also der war sicherlich jetzt auf seinem Fachgebiet, abgesehen von diesem absoluten crazy Projekt, künstliche Luftröhren zu verpflanzen, war der gut. Ne?
Ja.
Der hatte, glaube ich, ein Problem mit seiner Impulskontrolle, wie es klang, ne? Weil sobald irgendwas schiefgelaufen ist, hat er wohl auch nicht selten mal den Operationssaal verlassen und dann einfach die Assistenten weiter operieren lassen. Ne? Im Zweifelsfall, um bei schweren Verläufen nicht anwesend zu sein, wahrscheinlich dann wieder die Schuld abzuturfen.
Um seine eigene Schuld zu kaschieren.
Genau, aber ja, ansonsten weiß ich über andere OPs oder
ist ja auch mal schwer rauszufinden.
Projekte, die er so gemacht hat, nichts. Aber ich glaube, wenn jemand an so hochrangigen Universitäten gearbeitet hat, dann bricht ja wahrscheinlich, also
ja, wir hoffen mal, dass die anderen Sachen alle gut gelaufen oder zumindest die entsprechenden Quoten erfüllt haben, wie es sein sollte.
Ja.
Aber es klingt auch für mich so ein bisschen nach dem, also wenn man sich das so anguckt, auch das Urteil und wie diese Uni damit umgegangen ist, so ein bisschen so, ja, das ist jetzt auch mal gut. Ja, jetzt ist er doch gekickt, verurteilt, jetzt ist doch jetzt mal gut.
Ja.
Haben doch jetzt alles aufgearbeitet, jetzt können wir doch einfach wieder ganz normal weiterarbeiten.
Passiert halt, ne? Genau. Also ich hoffe, dir hat der Fall gefallen.
Ja,
ich hoffe, du fandest es spannend. Wie gesagt, es gibt auch noch gerade auf Netflix die aktuelle Dokumentation Bad Surgeon dazu.
Ja.
Es gibt auch.
Da kommt auch die Journalistin zur Sprache, ne, habe ich gesehen.
Genau, richtig. Also das dreht sich so ein bisschen aus ihrer Perspektive auch.
Okay.
Es gibt sonst relativ viel auch zu dem Fall, wer noch Interesse hat. Wir verlinken ja die Quellen auch dazu.
Klar.
Es gibt auch ein von deinem Lieblingspodcast, den Zeinkops, gibt es auch einen Podcast in Kooperation zu dem Thema. Genau. Und nochmal, sorry auch an der Stelle, wenn ich gewisse Dinge vielleicht falsch ausgesprochen haben sollte. Ich habe mich wirklich bemüht, das vorher alles richtig zu googeln.
So wie du es gemacht hast, war es schon gut, Julia.
Danke.
Ich will keine Vorwürfe machen.
Okay.
Und dann für euch da draußen natürlich nochmal, also diese Methode funktioniert nicht. Wenn ihr an einer Luftröhrenerkrankung erkrankt sein solltet, lasst euch keine künstliche Plastik Windpipe einsetzen oder Luftröhre. Und jeder hat ja auch immer die Möglichkeit zur Einholung einer Zweitmeinung. Man kann sich immer noch mal beraten lassen, gerade bei solchen OPs. Das ja, sag ich mal, das sind zwar Sachen, die gemacht werden müssen, aber man hat vielleicht auch noch die Zeit, um sich noch mal beraten zu lassen. Ne? Also lasst nicht einfach irgendwelche Verfahren an euch durchführen, die vielleicht noch nicht so erprobt oder erforscht sind, egal wie toll sie erscheinen mögen.
Ja. Gut, noch vielleicht ein kleines stimmungsaufhellendes Outro.
Genau, wir haben ja berichtet, dass wir uns jetzt im Urlaub befinden und da wollen wir euch natürlich nochmal ein bisschen von unserem Urlaub erzählen. Ich habe ja vorhin schon mal berichtet, ich bin in Malaysia jetzt am 3. Oktober gerade live. Bin ich am 3. Oktober, bin ich schon auf der Insel, da bin ich am Strand, vielleicht unter Palmen und trinke ein kaltes Getränk. Aber ich habe auch einen langen Flug hinter mir gehabt. Ich muss ja erstmal nach Kuala Lumpur kommen. Und ich glaube, wir fliegen über Katar. Also Katar ist Doha, glaube ich.
Mhm, ja.
Und da muss ich mich natürlich auch irgendwie entertainen im Flieger. Und ich kann nicht die ganze Zeit den Podcast schneiden. Das werde ich vielleicht auch mal im Flieger, weil ihr muss bei so einem neuen Experiment muss man ja ein bisschen was nachbearbeiten. Und ich werde mich entertainen mit Sicherheit. Was ich immer gut finde, ist, ich spiele ja gern ein bisschen PlayStation und habe auch eine Nintendo Switch. Da habe ich mir überlegt, dass ich mal wieder ein Pokémon-Spiel runterlade. Vielleicht mal eine Pokémon-Edition ausprobiere und ein paar auf Pokémon-Jagd gehe.
Das haben der Felix und ich früher auch immer zusammen gemacht. Ja. Mit dem Gameboy Color,
das weiß stimmt.
ich
noch. Unter der Treppe haben wir da gesessen mit unseren damaligen Meerschweinchen.
Das auch, und, aber auch im Flugzeug.
Ja, auch im Flugzeug, das stimmt.
Da bin ich immer durch die Felder gelaufen. Dann gab es irgendwann das Pokémon-Duell. Das hat dann der Felix immer durchführen müssen, ja, weil es zu aufregend war für mich. Und dann hat er ein kleines Glumanda mal gefangen.
Ja.
Zum Beispiel.
Und in der Höhle bist du immer schwer weitergekommen. Oh, das war auch in der schlimm. Dunklen Höhle von der ersten Edition, also blau oder rot.
Ja.
Was machst du sonst noch im Flugzeug, um die lange Zeit umzukriegen?
Also in der Regel mache ich immer erstmal den Fehler, dass ich nochmal einen Dienst mir vor den Urlaub reinlege, ja, weil ich immer denke, oh, das ist ja super, dann habe ich noch einen Urlaubstag mehr.
Ja.
Ist aber meistens dann immer der schlimmste Dienst, den man haben kann. Deswegen zerlegt er einen komplett und eigentlich schlafe ich in der Regel eigentlich auf den Flügen immer nur. Und höre dabei.
Das ist auch immer eine Option zu schlafen.
Auf jeden Fall. Bin ich sehr gut drinne. Dann ärgere ich mich immer, weil ich mir vorher natürlich immer alle meine True Crime Podcasts runterlade, die ich immer nochmal gerne hören würde vorher. Ein bisschen True Crime aus der Klinik vielleicht auch, aber hauptsächlich bin ich einfach ein richtiger Suchti, was sämtliche Verbrechen dieser Welt betrifft.
Ja.
Um auf alles vorbereitet zu sein im Fall
natürlich.
Der Fälle. Und genau, das ist eigentlich meine Hauptbeschäftigung neben Essen. Da freue ich mich auch mal sehr.
Ja, ich finde so gerade so Snacks oder so auch im Flieger, bin ich ein großer Fan.
Ja.
Und halt im Zweifelsfall, wie gesagt, ein bisschen Nintendo spielen oder manchmal auch lesen, aber ich finde Lesen irgendwie auch nicht so geil im Flugzeug. Und Film gucken, ich finde, da ist man irgendwie auch mittlerweile ein bisschen weg von, weil man ja alle hat, jeder hat ja sein iPad dabei, dann lädt man sich, wenn überhaupt, vorher irgendwas runter.
Ja, wobei ich finde immer bei manchen Fluggesellschaften hat man schon immer nochmal so, finde ich es auch nice, wenn man mal so eine andere Auswahl hat.
Ja,
und dann guckt man vielleicht doch nochmal so alte Friends-Folgen oder sowas, die man sich jetzt nicht unbedingt runtergeladen hätte.
Auch klar, ganz. Oder ja nochmal Harry Potter.
Ja.
Ja, sehr gut.
Ja, Harry Potter.
Na gut. Mal sehen, wenn ihr noch Tipps habt, wie wir, was wir für den Rückflug brauchen zum Beispiel, wenn die Folge rauskommt, könnt ihr mir noch schreiben, was ich auf dem Rückflug machen soll.
Ich war immer noch nicht im Urlaub bis dahin.
Genau. Ja. Ansonsten haben wir jetzt auch wieder nochmal eine kleine Pause, weil wenn wir zurückkommen, wir verpassen uns ja so halb, die Julia und ich, und schaffen es dann nur eine Folge aufzuzeichnen. Deswegen wird es eine dreiwöchige Pause geben nach der jetzigen Episode, die am, wie gesagt, am 3. Oktober jetzt heute reingeflattert gekommen ist. Und dann ist die nächste Folge genau 21 Tage später am 24. Oktober.
Sehr gut. Und mit diesen Aussichten würde ich sagen, entlassen wir euch.
Genau. Wer uns ansonsten noch irgendwie sich mit uns in Verbindung setzen will, kann das natürlich wie immer tun. Ich habe es beim letzten Mal fast vergessen. Ihr dürft aber jetzt ab jetzt wieder gerne E-Mail schreiben auf messerschneidepodcast@gmail.com. Außerdem gibt es natürlich einen Instagram-Account, ams-podcast. Da wird es auch in der Urlaubszeit noch ein bisschen Content geben. Je nach Gusta werden wir da ein bisschen was nachliefern, auch noch vielleicht zu Stadtgartenfolgen, wo wir noch gute Ideen hatten. Und ihr dürft natürlich immer noch Likes abgeben und Follow-Button drücken bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und hiermit würde ich mal sagen, spiele ich langsam die Musik ein und bedanke mich wie immer fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Und bleibt gesund. Lasst euch gegen Grippe impfen. Ist jetzt langsam wieder Zeit.
Ja, habe ich noch nicht gemacht. Mache ich dann, wenn ich zurückkomme.
Ich auch.
Aber
zum Termin.
Für den Urlaub ja geimpft, von daher.
Sehr schön.
Typhus zum Beispiel.
Reiseimpfung, wichtiges Thema.
Und Zecken habe ich nochmal auffrischen lassen, auch wenn die gibt es, glaube ich, nicht in Malaysia.
Aber hier, auch
nicht. Dann bin ich für nächstes Jahr gewappnet, weil das war dieses Jahr schrecklich, von daher.
Stimmt, oh Gott. Drama. Also.
Bussi Baba.